Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Zum Internationalen Weltfrauentag haben wir eine Doppelfolge produziert. In der ersten Folge ging es um einen Femizid in Göppingen. Das hier ist die zweite Folge. Dafür habe ich ein Interview mit der Fachanwältin Christina Klemm geführt. Unter anderem sprechen wir darüber, warum Täter vor Gericht vergleichsweise milde Urteile bekommen, wenn sie ihre Partnerinnen umbringen. Falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, macht das gern zuerst, denn die Folgen bauen aufeinander auf. Mein Name ist Valerie Zöllner und ich würde sagen, wir starten direkt rein.
Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
In der letzten Folge haben wir viel über den Femizid in Göppingen von 2014 gehört. Wir haben uns vor allem die Tätergeschichte angesehen. Klar ist, dass Herbert S. sehr durchdacht und geplant vorgegangen ist. Ihm war bewusst, was er tut. Und was ich damit meine ist, Herbert S. ist ein gesunder, sprachgewandter, basisintelligenter Mann. Er ist in der Lage, strukturiert zu denken und sich zu konzentrieren. Ihm fehlt auch nicht der Bezug zur Realität. Er ist kein Psychopath. In laufenden Beziehungen zeigt er sich sogar vollkommen unauffällig. So beschrieb Dr. Peter Winkler den Täter. Winkler war ein sehr bekannter Psychiater aus Tübingen, er ist mittlerweile verstorben. Dr. Winkler sagte aber auch, sobald sich eine Partnerin von Herbert trennt, zeigt der Mann eine andere Seite. Herbert schlägt, wirkt, bedroht, manipuliert, fesselt, verfolgt und vergewaltigt. Herbert sagt, wenn ich dich nicht haben kann, dann bekommt dich auch kein anderer. Gesellschaftliche Verhaltensregeln oder Strafen sind ihm in diesen Situationen egal. Herbert S. geht es um Macht. Macht über seine Partnerinnen.
Dieser Podcast wird von der Systemhaus Ulm GmbH unterstützt. Arbeiten Sie mit kriminell veralteter Software? Läuft vieles nicht mehr rund? Wünschen Sie sich mehr Tempo? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH der richtige Ansprechpartner für Sie. Stecken Sie nicht mehr fest in unsicheren und komplizierten Systemen. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Die Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf den neuesten Stand. Hochqualifizierte Entwickler bauen maßgeschneiderte Softwarelösungen, die perfekt zu Ihren Aufgaben passen. Aber das ist noch nicht alles. Die Systemhaus Ulm GmbH optimiert auch ihre Arbeitsprozesse und bietet erstklassigen Service. Das engagierte Team unterstützt sie von der Planung bis zur Umsetzung für einen reibungslosen Übergang in die digitale Ära. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de. Übrigens, die Systemhaus Ulm GmbH ist seit 30 Jahren ihr zuverlässiger IT-Full-Service-Partner in der Region.
Christina Klemm ist Fachanwältin für Familien- und Strafrecht. Ihr sitzen Männer mit eben diesen Machtansprüchen regelmäßig im Gericht gegenüber. In ihrem Buch Gegen Frauenhass schreibt sie von diesen Erfahrungen. Und jetzt freue ich mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Hallo, Christina Klemm.
Ja, hallo.
Sie vertreten seit mehr als 25 Jahren als Anwältin unter anderem Menschen, die eben von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind. Meist stehen sie im Gericht an den Tätern gegenüber und ich habe mich da tatsächlich gefragt, gibt es irgendwas, was diese Täter gemeinsam haben?
Nein, das kann man so pauschal nicht sagen, genauso wie die Opfer auch häufig gar nichts gemeinsam haben. Also es gibt bestimmte Täterstrategien, die wir kennen, es gibt bestimmte Vorgehensweisen, die wir kennen, da können wir vielleicht noch ausführlicher gleich drüber sprechen. Was ich tatsächlich selten erlebe, ist im Gerichtssaal so etwas wie Verzweiflung oder etwas wie Trauer. Dann ist der Gerichtssaal vielleicht auch nicht der richtige Ort dafür, für die Angeklagten. Aber was ich häufig tatsächlich erlebe, ist eher immer noch eine unbändige Wut auf die Verletzten oder womöglich eben auch Getöteten. Und eine also unglaubliche Herabwürdigung der Opfer.
Was glauben Sie, woher kommt diese Wut, woher kommt diese Herabwürdigung? Also ich meine, die ist in dem Moment eher unangebracht, würde ich mal sagen, wenn man dann tatsächlich im Gerichtssaal sitzt.
Naja, man kann sagen, also natürlich sind sie verzweifelt, häufig sind die eben verzweifelt darüber, dass sie jetzt in Haft sitzen und dass sie, also wenn wir über einen vollendeten Femizid sprechen, ja auch in der Regel für viele Jahre in Haft sitzen. Und es gibt, glaube ich, immer noch dann auch den Impuls, dass ja die Frau daran schuld ist. Ja? Wenn sie sich nicht so verhalten hätte, dann wären sie nicht dazu in der Lage gewesen, diese Frau zu töten. Und diese Opferbeschuldigung, die zieht sich eben sogar bis hin zu Tötungsdelikten.
Das heißt, selbst im letzten Moment dann noch eine klassische Opfertäterumkehr, sage ich jetzt mal.
Genau, also das ist das, was ich höre. Das ist auch das, was ich häufig sehe, auch über Gesten oder wie dann auch mit mir umgegangen wird oder wie manchmal dann auch mit den Angehörigen umgegangen wird. Das ist, wie gesagt, das ist fragwürdig, jetzt so an, also so laienpsychologisch diese Angeklagten so zu betrachten. Also häufig wird ja geschrieben, Tötung aus Liebe oder aus Verzweiflung oder eben aus verschmähter Liebe. Dann müsste man ja denken, dann sitzen diese Angeklagten da und sind völlig verzweifelt darüber, dass sie ihre Frau oder Ex-Partnerin getötet haben. Das ist aber wirklich selten der Fall.
In dem Fall des Göppinger Femizids, über den wir gerade schon kurz gesprochen haben, zeichnete sich ja in der Historie des Täters bereits, ich sage es mal wirklich, unfassbar gewaltige Verhaltensweisen ab. Wie häufig passiert es denn eigentlich, dass Femizide, ich sage jetzt mal, aus dem Nichts heraus geschehen? Und wie häufig gibt es in der Vergangenheit der Täter Vorboten der Tat?
Also ich kann das Ihnen statistisch nicht sagen, weil es auch noch nicht so viele Untersuchungen dazu gibt. Ich kann Ihnen das aus meiner eigenen Praxis berichten und da hatte ich, glaube ich, einen einzigen Fall. Da war das so, dass jemand akut in eine Psychose geraten ist und dann versucht hat, seine Frau zu töten. Das war ein wirklicher Ausnahmefall. Da war vorher gar nichts erkennbar gewesen. Ansonsten ist es so, dass in der Regel gibt es vorher Gewalt, gibt es vorher massive Kontrolle, Isolation etc. und ganz häufig sogar Ankündigungen der Tötung, also dass die Frauen bedroht worden sind, dass der Mann eben beabsichtigt, sie zu töten, wenn sie nicht zurückkehren oder was auch immer machen.
Das heißt, an sich gäbe es theoretisch die Möglichkeit, bereits vorher einzuschreiten.
Ja, genau. Ich sage immer, und das ist ein sehr böser Satz, dass Männern selten so wenig geglaubt wird, wie wenn sie ankündigen, ihre Frau zu töten. Und tatsächlich, das wird nicht ernst genug genommen. Ja? Diese ganzen Drohungen oder auch das Stalking, das überall Auflauern, die eben dieser unbedingte Willen der Vernichtung, ja? Das haben wir tatsächlich in vielen Fällen schon vorher. Und da muss massiv reagiert werden, weil sonst kommt es eben zu einer immer weiteren Steigerung, die auch in ganz kurzer Zeit passieren kann und dann kommt es eben zu diesen Tötungsdelikten.
Was glauben Sie, woran das liegt, dass Männern in dem Moment nicht geglaubt wird? Genau in dem Moment?
Naja, ich würde sagen, in unserer Gesellschaft ist Gewalt gegen Frauen unglaublich normalisiert. Ja, wir nehmen das hin, man tut so, als sei das eben einfach nicht zu verhindern, dass Männer Frauen töten. Man tut auch so, als sei diese Partnerschaftsgewalt etwas, was zutiefst kulturell in unserer Gesellschaft verankert ist. Und ich würde ja sagen, das Ganze gründet eben auf einer tiefen Frauenverachtung, die wir alle von Kind auf an lernen. Ja? Also, dass Frauen eben in bestimmten Bereichen weniger wert sind, dass sie dass Männer dominant sein dürfen, dass sie eben in der letzten Konsequenz auch Gewalt anwenden dürfen oder jedenfalls können. All das lernen wir bereits in dem Moment, in dem wir einem bestimmten Geschlecht zugeordnet werden und dann eben auch so erzogen werden.
Das heißt, im Endeffekt sind das über Jahre hinweg abgeguckte und internalisierte Verhaltensweisen, die dort an den Tag gelegt werden.
Genau. Und dann ist es natürlich auch so, dass man auch in dieser Gesellschaft weiß, dass wenn man Gewalt gegen die Partnerin ausübt, dass das relativ konsequenzlos bleibt. Ja? Also das weder strafrechtlich noch auch gesellschaftlich wird das eben besonders geahndet. Das haben wir nicht. Also wir haben so eine sehr oberflächliche Empörung über dieses Ausmaß der geschlechtsbezogenen Gewalt. Aber wir haben ja nicht den gesellschaftlichen Konsens zu sagen, das müssen wir wirklich verhindern. Und wir können das auch. Das ist ja nicht so. Also dann werden immer wieder ein paar mehr Frauenhausplätze, ein paar mehr Frauenberatungsstellen geschaffen, was wichtig ist, weil wir viel zu wenig davon haben. Aber es ist eben nicht, niemand stellt sich an und sagt, wir machen das jetzt ganz, ganz hoch in die politische Agenda. Wir setzen alles dafür ein, dass es in dieser Gesellschaft keine Gewalt gegen Frauen mehr gibt.
Das heißt, gesellschaftlich ist es unfassbar akzeptiert, einfach Gewalt gegen Frauen auszuüben. Kennen Sie die Forschung von Julia Habermann zu den Gerichtsurteilen?
Ja, natürlich kenne ich die.
Kurz dazu, genau, das Ergebnis ist einfach, Partner werden häufiger zu Totschlag als Mord verurteilt, wenn sie ihre Partnerinnen umbringen, im Vergleich zu Müttern, Schwestern etc. Das heißt, im Vergleich sprechen Gerichte mildere Urteile, wenn Männer ihre eigenen Partnerinnen umbringen. Was glauben Sie denn, warum ist es sogar jetzt nicht so gesellschaftlich nur akzeptiert, sage ich mal, Gewalt gegen Frauen auszuüben, sondern warum spielt das Gericht da auch noch mit?
Naja, also Gerichte, Justiz sind immer auch ein Abbild der Gesellschaft. Das sind ja keine anderen Menschen. Dann ist es so, dass in die Justiz nicht jetzt unbedingt die besonders Fortschritt, also eher die konservativen Menschen auch gehen und dort aufsteigen. Und wir haben eine sehr, sehr lange Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die eben genau das fördert, dass die Tötung der Ex-Partnerin eher nicht als Mord anzusehen ist. Ich kann Ihnen das einmal kurz erklären. Wir haben ja den Unterschied im deutschen Gesetz zwischen Totschlag und Mord. Beides setzt voraus die vorsätzliche Tötung einer anderen Person. Also es ist nicht so, dass die eine gewollt ist und die andere nicht, sondern bei beiden braucht man die vorsätzliche Tötung. Und dann ist es eben, also wenn ich einen anderen Menschen bewusst und gewollt töte, dann ist es ein Totschlag. Und die Frage, ob es dann ein Mord ist mit der zwingenden Konsequenz einer lebenslänglichen Haftstrafe, dann muss hinzukommen ein bestimmtes Mordmerkmal, heißt es. Und Mordmerkmale sind eine bestimmte Begehensweise, wie zum Beispiel die Heimtücke oder mit gemeingefährlichen Mitteln etc. oder eben besonders verwerfliche Motive. Da kennen wir die Habgier oder zur Befriedigung des Geschlechtstriebs etc. Und dann gibt es quasi das Auffangtatbestand des niedrigen Beweggrundes. Und der niedrige Beweggrund, das ist eben ein unbestimmter Rechtsbegriff, der so gefüllt wird, dass es heißt, das ist etwas, ein Grund, der auf unterster sittlicher Stufe steht. Dann ist die Frage, was ist das denn? Was bedeutet das? Und das füllt dann die Rechtsprechung. Und da sagt der Bundesgerichtshof eben in sehr vielen Entscheidungen immer wieder, dass die Tötung der Ex-Partnerin nicht unbedingt ein niedriger Beweggrund ist. Und zwar dann nicht, wenn die Partnerin eine intakte, heißt es, Beziehung verlässt und der Täter aufgrund der Zerstörung seines Lebenstraums, nämlich mit seiner Partnerin weiterzuleben und weiter mit ihr zusammen zu sein, wenn er sie aufgrund dieser Zerstörung tötet. Dann ist es kein niedriger Beweggrund. Das kann man natürlich, und ich würde das auch in jedem einzelnen Fall immer anders sehen und sagen, also erstmal ist die Frage, was ist denn das für eine intakte Beziehung, die dann verlassen wird. Und das andere ist, dass man sagen kann, jede Tötung der Ex-Partnerin ist die finale Durchsetzung des Besitzanspruchs. Und das ist immer besonders verwerflich. Aber diese Rechtsprechung existiert. Es gibt eine sehr neue Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2024, im Sommer 2024. Da ist genau diese Rechtsprechung wieder durchgesetzt worden.
Also nochmal dasselbe.
Nochmal dasselbe, genau. Also es gibt auch einen Senat, der hat es jetzt schon mal anders entschieden. Aber man tut sich schwer damit, ja, über männliche Besitzansprüche nachzudenken. Das ist auch interessant in der deutschen Rechtsprechung, dass man nie ein Problem hatte, wenn man die Täter einem bestimmten Kulturkreis zugeordnet hat. Also wenn das Ganze noch rassistisch auch noch konnotiert wird, dann hat man schon seit sehr langem gesagt, die Tötung der Ex-Partnerin sei ein sogenannter Ehrenmord. Also diese Tötungen aus dem Grund der Ehre. Und die wurden immer schon als Morde deklariert. Das ist aber eben anders, wenn sage ich mal, der deutsche, bio-deutsche Mann seine Ex-Partnerin tötet.
Haben sich tatsächlich die Urteilsprechungen, die Sie dahingehend mitbekommen haben, über die Jahre hinweg verändert? Also sieht man da irgendwo eine Besserung im Sinne von Richter, Richterinnen sind auch ein Abbild der Gesellschaft und ich meine, die Gesellschaft verändert sich dahingehend schon?
Naja, auch das muss man ja in Frage stellen, wenn die Zahl der Femizide und die Zahl der Partnerschaftsgewalt steigt, muss man ja in Frage stellen, ob sich tatsächlich diese Gesellschaft nachhaltig geändert hat. Ich würde sagen, es gibt Richter und Richterinnen, die beschäftigen sich damit eingehend und die haben eine größere Sensibilität dafür und die entscheiden auch anders, aber das ist eben nicht durchgehend so. Und das ist ein großes Problem, ja, dass es eben davon abhängt, ob jetzt der oder die einzelne Richterin sich mit dem Phänomen auseinandersetzt. Und deswegen kämpfen Menschen wie ich schon seit langem darum, dass es Pflichtfortbildungen geben muss, dass sich eben auch Richter und Richterinnen mit dem Phänomen der geschlechtsbezogenen Gewalt intensiv auseinandersetzen müssen, um dann eben tatsächlich gut über diese Verfahren entscheiden zu können.
Gibt es einen Fall vor Gericht, der Ihnen dahingehend nachdrücklich im Gedächtnis geblieben ist?
Also mir gehen diese Verfahren, in denen ich Angehörige von Tötungsdelikten vertrete, immer nachhaltig nach. Aber ich würde sagen, es ist ja immer wieder interessant oder auch bestürzend zu sehen, wie sehr die Frauen, also wie sehr, wenn man es dann im Nachhinein betrachtet, einen solchen Mord am Ende, dass es eben viele Stellen gegeben hätte, an denen man etwas hätte verhindern können. So, und sei es, weil eben der Täter vorher schon aufgefallen ist, weil seine Gefährlichkeit einfach immer unterschätzt wurde oder weil die später Getöteten Hilfe gesucht haben und sie nicht bekommen haben, weil sie so unendlich in dieser gefangen waren, in diesem, vielleicht kann man sagen, in diesem Netz, das der spätere Täter dann quasi um sie gewoben hat, oder weil sie so eben auch mit gemeinsamen Kindern oder wie auch immer, dass sie eben also das würde ich sagen, das ist in jedem einzelnen Fall immer wieder bestürzend, wenn man sieht im Nachhinein, an welchen Stellen so viel falsch gemacht worden ist.
Das heißt, meine rein rhetorische Frage jetzt hier nach all dem, was Sie erzählt haben. Denken Sie, die deutsche Gesetzeslage ist ausreichend, um Frauen effektiv zu schützen?
Nein, so rhetorisch finde ich diese Frage gar nicht, denn ich glaube eigentlich, dass jedenfalls das Strafgesetzbuch, ja, also da kann man immer was verändern und verbessern, aber ich glaube, eigentlich ist das Gesetz ganz gut. Also man könnte jetzt auch natürlich, also ich habe eine grundsätzliche Kritik an den Tötungsdelikten, ja, die sollten reformiert werden, aber man könnte natürlich jetzt schon die Femizide angemessen bestrafen und man könnte auch Partnerschaftsgewalt angemessen verurteilen nach der Gesetzeslage. Das Problem ist, dass eben die Justiz und die Ermittlungsbehörden dann viel zu schlecht ausgestattet sind. Und ich persönlich bin ja auch keine Verfechterin, also jetzt natürlich bei den Femiziden, da müssen hohe Strafen folgen. Aber ansonsten denke ich, viel wichtiger wäre ja tatsächlich darüber nachzudenken, was hilft denn, ja, welche gesetzlichen Folgen helfen denn bei Partnerschaftsgewalt? Und das sind eben in der Regel nicht Haftstrafen oder also besonders hohe Strafen, weil dann kommen die eben ja irgendwann wieder raus. Und die Frage ist ja, was passiert dann? Also wir haben auch natürlich ein Gefängnissystem, das überhaupt nicht dazu taugt, jetzt Täter von ihrem späteren Tun abzubringen. Ja, so. Oder wir haben eben Strafen, die letztlich für die Täter relativ folgenlos bleiben. Also wir brauchen meines Erachtens eine sehr viel schnellere Justiz, sehr viel schnellere Maßnahmen gegen die Täter. Wir brauchen viel mehr Täterarbeit. Man muss die viel enger einbinden und kontrollieren diese Männer. Und man muss auch eben sehen, dass wenn jemand schon mal aufgefallen ist, dass in dem Moment, in dem zum Beispiel dann, was ja häufig dann so ist, ja, dann trennen die sich, dann gibt es vielleicht irgendwann eine Verurteilung, dann sind sie schon längst wieder die Täter mit einer neuen Freundin liiert. Und in dem Moment, in dem die wieder an irgendeine Behörde herantritt und sagt, es gibt hier Gewalt, dann müssen natürlich alles muss aufloppen und alle Alarmsignale müssen leuchten, um zu sagen, ah, den kennen wir schon, der, hier müssen wir ganz schnell sein. Das passiert aber nicht.
Ja, das hat tatsächlich auch der Sprecher der Polizei in Göppingen eben gesagt, dass ihnen nicht bewusst war, dass Herbert S. bereits 3-mal verurteilt wurde. Also da scheint ja irgendwo auch die Kommunikationslage etwas unterausgeschöpft zu sein.
Ja, also es gibt natürlich das Führungszeugnis und das Polizeiregister. Warum jetzt die Polizei das nicht wusste, weiß ich nicht. Vielleicht waren auch schon wieder bestimmte Delikte gelöscht. Aber auch darüber muss man natürlich nachdenken, ob diese Löschungen so sinnvoll sind, wenn man über eine Gefährdungseinschätzung nachdenkt. Und was wir eben nicht haben, ist flächendeckend diese Hochrisikoeinschätzungen. Ich kann das einmal kurz erklären. Es gibt bestimmte Tools, nach denen man die Gefährlichkeit von Tätern ganz gut eigentlich einschätzen kann. Ja, so, das sind eben bestimmte Fragen, die man dann beantworten muss, um eben so ein Täterprofil quasi herzustellen und dann zu sehen, ah ja, hier gibt es mehrere Warnsignale und dann müssen eben bestimmte Dinge folgen. Das haben wir aber nicht flächendeckend in Deutschland. Und das ist ein großes Problem, ja, weil dann so jeder für sich selbst so ein bisschen einschätzt, ist er gefährlich oder nicht oder meint er das denn eben so oder ist das vielleicht nur dahin geredet. Und bei den Familiengerichten zum Beispiel, die zuständig sind für die Gewaltschutzanordnungen, auch da ist das Problem, dass die häufig gar kein Material darüber haben, dass es schon mal Gewaltschutzanträge gegen diese Person gab. So, und weil die haben keinen Datenaustausch miteinander. Und auch das wäre so wichtig, ja, dass man tatsächlich aufführt, also das weiß, okay, hier gab es mit diesem Mann gab es schon vorher Probleme.
Ja, in Spanien können Gerichte ja seit 2009 elektronische Fußfesseln für Gewalttäter anordnen und die Erfolgsquote beträgt 100%. Das bedeutet, alle Frauen des Programms leben noch. Warum gibt es sowas nicht in Deutschland?
Ja, also wir haben natürlich in Deutschland also ein großes Datenschutzproblem. Da sind wir sehr weit, was ja eigentlich auch gut ist, aber in diesen Fällen natürlich äußerst schwierig. Die Frage ist immer, also diese Fußfesseln, das ist ein heikles Thema. Ja, wir brauchen zum Beispiel, haben wir ja, also ein ganz banales Beispiel, wir haben in Deutschland noch nicht mal flächendeckend Internet. Ja, so. Die können gar nicht überwacht werden, wenn jetzt eine Person im ländlichen Raum lebt. Ja, so. Da funktioniert das nicht, wenn sie mal nach Brandenburg gehen, da könnten die nicht überwacht werden oder da können jedenfalls die Betroffenen auch nicht informiert werden, wenn die sich nähern. Wir haben auch so eine, ich glaube, zum Teil eben eine Scheinsicherheit. Man muss ja sehen dann, wie lange wird eigentlich diese Fußfessel getragen, in welchen Fällen kommt sie überhaupt zur Anwendung und wie ist das begleitet. Ja, also jetzt zu rufen, wir brauchen die Fußfessel, das ist eine Scheinsicherheit, die es nicht geben wird. Die Fußfessel macht nur Sinn, wenn man dann eine nachhaltige Änderung des Täters herbeiführt. Ja, der wird ja nicht lebenslang diese Fußfessel tragen, sondern man muss dann natürlich intensiv mit ihm arbeiten, Täterarbeit machen. Der muss eben Kurse besuchen, den muss man auch darüber hinaus kontrollieren. Und das ist auch bei allen Beschreibungen, die es jetzt gerade auch von bestimmten Parteien gibt, die Fußfessel einzuführen, da ist das alles nicht mit integriert. Aber genau das bräuchten wir und das wären auch eigentlich die ersten Schritte. Zum Beispiel gibt es das in Österreich, da haben wir das, also es gibt einen Fall von Partnerschaftsgewalt und dann kommt die Polizei und dann kann die Polizei ja erstmal eine sogenannte Wegweisung erlassen. Das heißt, dann darf der Täter 2 Wochen lang nicht in die Nähe dieser Wohnung und der betroffenen Person kommen. Das haben wir auch in Deutschland. In Österreich ist das dann aber verbunden mit einem zwingenden Aufsuchen von einer Täterarbeitsinstitution und dann müssen sich diese Täter mindestens 5-mal dann in diese Täterarbeit begeben. Und wenn sie das nicht tun, dann bekommen sie sofort Ordnungsgelder. Und dann entscheidet diese Täterarbeitsstruktur dann darüber, wie gefährlich schätzen sie den ein, wie gut arbeitet er mit, wie viel Verantwortung übernimmt er, was können die nächsten Schritte sein. Davon träumen wir in Deutschland. Ja, das gibt es überhaupt nicht. Wir haben viel zu wenig Täterarbeit und bei uns ist es eben so, es gibt die Wegweisung, dann gibt es vielleicht auch noch eine Gewaltschutzanordnung, aber es passiert gar nichts mit dem Täter, sondern er kann einfach weitermachen, wie er möchte und er muss vor allem nicht sein Verhalten verändern.
Aber trotzdem hat ja Österreich eine enorm hohe Femizidrate im Verhältnis.
Ja, aber das ist ja auch neu. Ja, das haben sie neu eingeführt. Also das ist jetzt noch nicht evaluiert, also das kommt jetzt erst später. Was man aber weiß, ist, dass das, also 5 Stunden sind natürlich auch ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist immerhin ein Anfang. Es ist ein Anfang zu sagen, wir gehen nah an diese Täter ran.
Das heißt quasi, die Fußfessel wäre in dem Moment eine saloppe Lösung für ein sehr komplexes Problem.
Genau, also man muss ja mal sagen, also nehmen wir mal an, das ist eben im Rahmen des Gewaltschutzverfahrens gibt es diese Fußfesseln und dann ist das ja zeitlich sehr begrenzt, ja, und dann heißt es, okay, der bekommt jetzt für 3 Monate diese Fußfesseln angelegt. So. Wenn er jetzt innerhalb dieser 3 Monate nichts tut, dann wird diese Fußfessel einfach wieder abgenommen. Und das mag eben für diese 3 Monate Sicherheit geben, wenn das eben auch technisch dann richtig gemacht wird, ja, auch das, also eine Fußfessel kann auch abgenommen werden, man kann da eben auch alles möglich tun, aber gut, also wenn es technisch richtig auch funktioniert, dann kann das eben für diese 3 Monate Sicherheit geben und es gibt natürlich eine besonders hohe Gefährdung innerhalb der akuten Trennung zum Beispiel, ja, dann kann man so ein bisschen vielleicht, also ein paar Fälle dieser extrem eskalierten Nachpartnerschaftsgewalt kann man vielleicht in diesem Moment verhindern. Ja? Das wäre natürlich auch schon mal was. Aber in der Regel ist es eben so, dass sich ja auch, also viele Täter halten sich auch erstmal an Gewaltschutzanordnungen. Ja, so. Und dann sind eben diese 3 Monate oder 4 Monate vorbei und es gibt aber gar keine Verhaltensänderung, ja? Sondern sie haben sich einfach mal 3 oder 4 Monate dran gehalten und dann sind die Verletzten wieder nicht geschützt.
Ja, das Beispiel ist ja da tatsächlich auch wieder der Herbert S., der in Göppingen den Femizid begangen hat. Der hat ja über die 25 Jahre hinweg immer wieder Ex-Freundinnen bedroht, gestalkt, vergewaltigt und so weiter. Also da haben Sie auf jeden Fall recht. Die 3 Monate würden dann wahrscheinlich so ein bisschen einen Puffer setzen. Aber ob es langfristig hilft.
Genau, und man hätte natürlich in diesem Fall, man hätte unbedingt sehen müssen, okay, das ist hier dieser Mann hat eine Geschichte der massiven Partnerschaftsgewalt. Und eine Hochrisikoanalyse hätte sicherlich ergeben, dass dieser Mensch hochgefährlich ist und dass die verletzte Person hochgefährdet ist oder die später getötete Person. Und dann hätte man eben Maßnahmen ergreifen müssen, wie also eben die Frau unbedingt in Sicherheit bringen, ganz nah an ihm dran sein, Gefährderansprachen. Ja, man könnte ja auch darüber nachdenken, dass man sagt, der muss sich, weiß ich nicht, alle oder jeden Tag spricht man mit dem, man biedert ihn eben ein in ein Täterprogramm. Man muss ihn kontrollieren, ja, man muss ihn intensiv kontrollieren und betreuen, sage ich mal, um eben das zu verhindern.
Ja, wir hatten MeToo über diverse Outcalls wie Rammstein, Mockridge, Epstein oder Dieter Wedel. Dazu jetzt jüngst der Avignon-Fall Pellicot. Das Bewusstsein für Gewalt gegen Frauen und Mädchen wächst. Denken Sie, es wird irgendwann in ferner Zukunft der schöne Tag kommen, an dem es keine Gewalt mehr gegen Frauen gibt?
Also ich hoffe das natürlich. Das ist ein Teil meines Lebens, dafür zu kämpfen. Und ich glaube auch, es gibt doch Bewusstsein mittlerweile, es gibt auch eben in den Medien ein anderes Bewusstsein, auch nicht immer, gerade wieder habe ich was gelesen in der Zeitung, da wurde wieder von Liebesdrama gesprochen. Also es gibt eine bestimmte Sensibilität und auch Berichte darüber, aber natürlich auch immer noch viel zu wenig. Also Femizide, finde ich, sollten immer, wenn sie begangen werden, auch in den überregionalen Nachrichten besprochen werden. Es wird ja immer noch, also die Gewalt gegen Frauen wird immer noch in das Private geschoben und niemals strukturell wirklich betrachtet. Was ist denn das Problem, dass so viele Männer gewalttätig sind? Und da bin ich tatsächlich im Moment eher etwas pessimistisch, weil wir ja einen riesigen Backlash haben. Ja, also es ist so, dass natürlich die Rechten, die Rechtsextremen, aber auch eben bis hin in die Konservativen oder auch sogenannten Liberalen, dass es da massive antifeministische Bestrebungen gibt. Und wenn man sich die Wahlprogramme ansieht, dann muss man sagen, also die AfD will die Gewalt gegen Frauen sowieso nicht bekämpfen. Die wollen zurück zur Kleinfamilie und die soll geschützt werden. Und damit schützen sie natürlich auch diese gewaltvollen Beziehungen. Und bei den anderen gibt es dann so Maßnahmen eben wie jetzt die Fußfessel, aber eben auch keine nachhaltige Änderung. Man hat es ja jahrelang oder schon immer verhindert, dass es tatsächlich nachhaltige Veränderungen gibt. Und ich sehe im Moment nicht die politische Lage, dass man tatsächlich strukturell etwas verändern möchte.
Das bedeutet, unsere Vorgängerinnen haben dafür gekämpft, dass das Private ins Politische rückt und die Politik schiebt es aber gerade zurück ins Private.
Ja, und wir müssen natürlich, und das ist auch manchmal, also ich finde, es ist nicht so leicht, da nicht frustriert drüber zu sein, sondern ich glaube, wir müssen viel kämpferischer wieder werden und sagen, also all das, was wir als Frauenrechte oder Menschenrechte oder für sehen, wir müssen das wieder viel mehr auf die Agenda bringen und viel wütender sein darüber, dass es immer noch nicht gelungen ist. Und vielleicht das noch einmal, das betrifft Gewalt, geschlechtsbezogene Gewalt betrifft alle Frauen, das betrifft alle Menschen, die auch eben, also auch Menschen, die nicht-binäre Menschen, Transpersonen sind ganz besonders betroffen von geschlechtsbezogener Gewalt. Und dann eben auch Menschen, die nicht nur aufgrund ihres Geschlechts, sondern auch rassistisch noch diskriminiert werden oder weil sie behindert sind, die sind mehrfach betroffen und haben noch schlechteren Zugang zu Recht, zu Hilfe, zu Unterstützung. Und all das wird ja immer weiter eingeschränkt. Und wenn man zum Beispiel jetzt gerade in den USA sieht, ja, wie sehr queere Rechte wieder eingeschränkt werden, wie sehr überhaupt auch das Recht auf Selbstbestimmung, ja, Abtreibungsrechte eingeschränkt werden. Und in Deutschland ja auch, es überhaupt nicht so aussieht, als kämen wir da endlich mal voran, dann sieht man eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die eben äußerst besorgniserregend ist, auch was die Gewalt betrifft. Und das ist zum einen die Partnerschaftsgewalt, aber natürlich auch die sexualisierte Gewalt, die massiv ansteigt und die auch auch irgendwie hingenommen wird. Ja, das sieht man auch in den USA gut, aber man sieht das auch in Deutschland. Und man sieht es aber eben auch, wenn wir sehen in den sozialen Medien, und dann heißt es, man muss endlich wieder zu seiner Männlichkeit zurückfinden. Und ein starker Mann ist das, was eben Deutschland bräuchte. Und jeder Einzelne könnte was dafür tun. Also wir haben einen riesigen Backlash.
Femizide sind der absolute Gipfel von Gewalt gegen Frauen. Und in den meisten Fällen gibt es deutliche Vorboten. Die Nummer des Hilfetelefons von Gewalt gegen Frauen ist die 116 016. Dort bieten Fachkräfte rund um die Uhr kostenlose, barrierefreie und anonyme Beratung auf Deutsch und 18 weiteren Fremdsprachen an. Die Nummer und ein paar weitere Infos packe ich euch in die Shownotes. Also, haltet die Augen und Ohren offen und bietet Hilfe an, wenn ihr seht, dass jemand Hilfe braucht. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Akte Südwest ist eine Produktion der Südwestpresse. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Akte Südwest bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr mehr über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg lesen wollt, dann empfehlen wir euch die Seite swp.de/crime. Dort findet ihr auch unseren kostenlosen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts rund um Akte Südwest. Und wenn ihr gar nicht genug vom Podcast bekommen könnt, dann empfehlen wir euch unseren Fußball-Podcast Spatzenfunk. Dort berichtet die Sportredaktion der Südwestpresse über die Profifußballer des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Spielern und Verantwortlichen, geben exklusive Einblicke und analysieren die Spiele. Den Spatzenfunk findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.